Hallo und herzlich willkommen zu Feminist Thinking, a Personal Branding Experience. Ich bin Diana und heute habe ich eine ganz wundervolle Gästin bei mir, virtuell, also wir sehen uns zumindest über dem Bildschirm, und zwar ist das Morena. Morena Diaz ist aus der Schweiz. Ich kenne sie seit, ich würde mal sagen, 5, 6 Jahren, also es sind definitiv ein paar Jahre, und sie ist mir damals untergekommen als Influencerin und wir haben auch für verschiedenste Unternehmen gemeinsam gearbeitet. Hallo Morena.
Hallo, danke, dass ich dabei sein darf.
Sehr, sehr schön, dass du dir die Zeit genommen hast, weil ich glaube, dass du für unsere ZuhörerInnen heute wirklich eine Bereicherung bist, was das Thema Sichtbarkeit anbelangt und mit der eigenen Person sichtbar sein zu wollen, weil seitdem ich dich kenne, hat ja deine Sichtbarkeit auch immer wieder dazu geführt, dass du in verschiedensten und auf verschiedensten Weisen Diskriminierung erfahren hast. Und das, was ich da ganz spannend und gleichermaßen auch erschreckend finde, ist ja, dass du sehr häufig herausgefordert wurdest, dich zu rechtfertigen. Dazu muss man ja wissen, du hast ja auf Lehramt studiert. Das war ja auch die Zeit, wo wir uns kennengelernt haben und bist dann Influencerin geworden, beziehungsweise hast das ja damals ja noch parallel gemacht, beziehungsweise ja, je nachdem, ne? Also wie die Zeit das zugelassen hat. Und ich kann mich noch erinnern, die ersten Gespräche, wie kann eine Lehrerin, eine angehende Lehrerin, Influencerin sein, was ist das für eine Vorbildfunktion? Mhm. Und die von wem alles du gehört hast, dass das so nicht geht. Ne? Mhm. Wie hast du das denn damals für dich erfahren? Und vor allem, wie alt warst du denn, als das alles so losging?
Ui, da muss ich schnell überlegen. Also ich bin jetzt 28, das war im 2017. Also ich war da ungefähr 24.
Ja.
Genau, ich war 24, als der Medienrummel um meine Bikini-Bilder anfing.
Genau, stimmt, das waren die Bikini-Bilder. Das war ja noch zu... Also da wurde einfach angekreidet, unter Anführungsstrichen, dass eine Lehrerin sich ja nicht ausziehen sollte, oder?
Ja,
oder
genau.
Was war der Grund dass das Menschen ihre Meinung breit treten durften?
Ich glaube, es sind einfach so zwei Sachen, und zwar ganz klar, erstens Bikini-Bilder gehören nicht auf Instagram oder Facebook oder Social Media, nicht in ein öffentliches Profil, wenn man eine Lehrerin ist. Ich sage jetzt bewusst Lehrerin und nicht Lehrperson, weil ich glaube, bei männlichen Kollegen spielt das nicht so eine Rolle oder hätte das nicht so eine Rolle gespielt von Anfang an. Und das zweite Thema war, ich glaube, einfach auch die Kooperationen. Also, dass eine Lehrerin neben dem Schulalltag noch einen Nebenverdienst hat und mit Kooperationen halt auch Geld verdient, Werbung macht. Und da wurde auch oft gefragt und gesagt, ja, das sei mega schädlich oder unauthentisch oder merkwürdig oder was auch immer, wenn eine Lehrerin jetzt zum Beispiel mit einem gesponserten Pulli in die Schule geht oder. Also es sind wirklich die Kommentare und die Argumente waren teilweise wirklich sehr interessant zu lesen.
Ja, vor allem, das nahm ja auch kein Ende, weil dann hast du ja auch so eine Self-Love-Bewegung losgestoßen, also auch vor allem durch deine eigene Entwicklung, durch das, dass du ja auch für dich erkannt hast, wie sehr du deinen Körper auch abgemahnt und abgestraft hattest, um Bildern zu entsprechen, die wir Frauen alle kennen. Und auch da dann wieder zu lesen, das war ja dann so das Zweite, wo ich mir dachte, das ist unbelievable, dass du das aushalten kannst. Und vor allem, weil ich dann sehr häufig in diesem Zusammenhang gehört habe, so, ja, jemand, der öffentlich ist, der muss das halt auch aushalten können. Der muss Kritik, ne? Weil es ist ja oft keine Kritik, sondern es ist einfach Bullshit. So. Aushalten können und dass man sich halt auch oft so, ne, so ausgeliefert gefühlt hat, so als öffentliche Person, so, ja, dass Menschen glauben, einfach so urteilen zu dürfen. Und du hast ja dann ja auch ein Buch geschrieben. Ging es denn in dem Buch eigentlich auch darum, wie du mit diesen, ich sage jetzt mal bewusst Shitstorms, wobei Shitstorms waren es einfach nicht, ne? Es ist einfach Bullshit-Bingo.
Mhm. Ich glaub, genau.
Das trifft zum ersten. Hattest du denn da drüber geschrieben?
Nein, weil in der Zeit, in der der Medienrummel losgetreten wurde, war ich neben dem, dass ich 100% als Klassenlehrperson gearbeitet habe, war ich auch daran, das Buch zu schreiben.
Okay.
Und ich war da schon aber fast fertig, also es ging ihr gegen das Ende zu und das hatte damals wie noch keinen Platz. Also es ist so, das Konzept stand schon, das Inhaltsverzeichnis stand schon und ich war wirklich in der Finalisierung des Buches quasi. Und das war eben mega krass, weil ich so viel um die Ohren hatte, meine eigene erste Klasse, dann das Buch, zeitgleich noch finalisieren, der Shitstorm, also es war wirklich, es war too much.
Aber wie ist es dir denn gelungen, all das auszuhalten und nicht irgendwann zu sagen, so, Leute, hier sind so viele IdiotInnen unterwegs, ich hau den Hut drauf und sag so, Klappe zu, Affe tot, ich mach nicht mehr weiter. Mhm. Weil du hast ja weitergemacht und du machst ja heute auch noch weiter mit ganz vielen sehr feministisch getriebenen Themen. Oder angetriebenen Themen, also nicht getrieben, sondern angetriebenen Themen. Und wo hast du dir da die Energie, wo kam die her, um weiterzumachen?
Also, das ist eine ganz gute Frage, das habe ich mich damals auch gefragt. Ich wusste, ich muss als Lehrperson jetzt einfach Vollgas geben. Dadurch, also einfach, weil es meine erste eigene Klasse war und ich mich wie ein bisschen beweisen musste auch. Das ist im Lehrberuf halt leider manchmal so. Und zudem kam halt auch, dass die Kritik, oder der Shitstorm besser gesagt, halt einfach so einen krassen Einfluss auf mich hat, dass ich mich so beobachtet gefühlt habe von der ganzen Welt, jetzt blöd gesagt, aber zumal schon von der ganzen Schweiz, aber auch das hat auch dazu geführt, dass ich dann gedacht habe, okay, jetzt schauen die Eltern meiner Klasse, die Lehrpersonen, schauen mir alle noch ein bisschen genauer auf die Finger. Ob es so war oder nicht, weiß ich ja nicht, aber es war einfach so mein Gefühl, also muss ich mich wie doppelt beweisen. Und dann kam halt auch der Verlag hinzu, der Druck machte, weil sie halt das Manuskript brauchten. Und ich wusste einfach, wie ich muss jetzt da durch und ich muss jetzt einfach mal funktionieren. Und irgendwann ist es ja auch vorbei. Also es war wie so eine absehbare Zeit. Ich wusste ja, dass dieser Medienrummel nicht lange halten würde. Und das Buch war dann ein paar Monate später ja auch fertig und so. Und dann konnte ich mich einfach, habe ich gedacht, könnte ich mich dann auf alles andere konzentrieren. Das Problem ist, dass ich danach, ich habe es mega lange ausgehalten und das passiert mega oft bei uns Menschen, dass wir aushalten. Und dann, wenn so ein Ruhemoment kommt, der war dann da, da bin ich völlig in ein Loch gefallen. Also ich war dann wirklich so, vielleicht nicht ausgebrannt, aber ich war einfach so kaputt. Also ich bin dann nie zum Arzt oder so. Ich habe mir nie was diagnostizieren lassen, aber ich kann von mir einfach sagen, ich habe da wirklich eine, vielleicht nicht eine Depression, aber so eine Erschöpfungsdepression entwickelt. Ich war wirklich mega lange sehr erschöpft und die Stimmen haben nicht aufgehört und das Business musste trotzdem weitergehen und ja, der Druck blieb und das über 3 Jahre hinweg. Und deshalb habe ich schon ziemlich bald, also schon im ersten Jahr als Lehrperson in meiner eigenen Klasse. Ich habe auch vorher schon unterrichtet, einfach mal so Darstellvertretung da mal ein bisschen und so. Aber das war für mich so ein mega wichtiger Job und schon im Sommer darauf, also nach einem Jahr, habe ich den Wunsch geäußert, einfach mal wegzugehen. Also es ist wirklich so einfach mal irgendwo hin, weg von allen und allem und einfach nur. Ich hatte so krass das Bedürfnis, plötzlich nur noch auf mich zu schauen, auf meine Bedürfnisse. und nicht mehr diese People-Pleaserin zu sein, den ich immer war.
Ja, und das Versuchen, allen recht zu machen, was ja halt auch einfach immer, also es funktioniert halt einfach nicht. Du kannst nicht von allen geliebt werden. Und was ich zu dem Erschöpfungszustand sagen kann, im Coaching kennt man den sehr gut und sehr viele Frauen werden mit diesen Aussagen resonieren. Und zwar, wenn man in so einem Dauerüberlebensmodus ist. Ja, also im Grunde funktioniert das ja, wird das alles ja in unserem Gehirn gesteuert. Unser kleines Hirn ist zuständig für den Überlebenstrieb. Das heißt, da geht es dann wirklich nur noch um Essen, Schlafen und gegebenenfalls Fortpflanzung.
Genau.
Und bereit sein zu flüchten. Und du hast halt einen permanenten Stresspegel, der dein Körper halt einfach nicht mehr dazu bringt, dass du dich erholen kannst. Weil selbst in Phasen, wo es ruhiger ist, bist du ja noch immer in diesem Überlebensmodus drin. Und viele Frauen, und ich arbeite ja auch mit Frauen, die sind über 40, über 50, die sind so krass in diesem Überlebensmodus drin, dass die da auch gar nicht mehr rauskommen. Und wenn man sich das jetzt in der Traumapädagogik auch anguckt, ne, sieht man, dass ja sämtliche Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, Autoimmunerkrankungen sehr häufig auf diese Form von Dauerstress zurückzuführen sind, weil halt dann halt alles Mögliche halt immer wichtiger ist. Es ist die Arbeit wichtig, die Familie wichtig, das wichtig, jenes wichtig und man selbst halt eben immer nicht. Und deshalb war das ja auch ganz gut auch bei dir zu sehen, dass du dann halt wirklich bewusst gesagt hast, okay, du machst diesen Cut. Ich persönlich erinnere mich noch an ein Interview, das war, glaube ich, im Schweizer Fernsehen. Ich erinnere mich nicht mehr an die Frau, von der die Aussagen kamen, aber ich habe sie noch so vor mir mit so einem, ich glaube, so einem kurzen, schwarzen Haarschnitt.
Ja.
Und ich fand das so erschreckend, mit was für einer Selbstverständlichkeit sie ihre Worte gewählt hat. Und wie sie ihre Meinung kundgetan hat. Und ich weiß nicht, ich würde nicht behaupten, dass sie dich absichtlich verletzen wollte. Aber ich war erschrocken davon, mit welcher Wucht und sie halt ihre Aussagen getroffen hat. Ne? Also da ging es ja um Schönheitsbilder, um Schönheitsideale und dass sie ganz klar und deutlich gesagt hat, du bist es nicht.
Genau. Und sie hatte ja gesagt, auf einer Skala von 1 bis 10, auf einer Schönheitsskala oder so, von 1 bis 10 würde ich eher die niedrigen Plätze besetzen. Aber sie hat ja auch gesagt, das ist ja nicht ihre Meinung, das ist einfach mehr so aus, glaube ich, Studien oder wissenschaftlichen Studien heraus oder so. Irgendwie so.
Aber wie deprimierend, wie erschreckend ist das, dass wir Frauen untereinander uns auch benoten und unsere Körper benoten. Und ich meine, das fängt ja im jungen Alter an. Aber wenn wir klar drüber nachdenken und sagen so, what? Also wer wagt es, meinen Körper eine Zahl aufzudrücken?
Ja,
ich meine,
du sagst es.
Was ist verkehrt? Ne? Und es kann doch gar nicht sein, dass Frauen in Würde altern, weil sie diese Benotung ja nicht ablegen können. Und selbst das ist oft ein Thema in der Sichtbarkeit, wenn Frauen mir gegenüber dann sich äußern und sagen so, ja komm, ne, so mit 30 haben sie mir noch zugehört, aber wer hört mir denn mit 45 oder mit 50 noch zu?
Ja.
Ne, so, weil sie sich nicht attraktiv genug fühlen, weil sie glauben, dass Attraktivität das Thema ist. Und genau solche Aussagen, ne, dass du dir anhören musst, dass jemand dich bewertet, dass, ich glaube, das kann ja niemand, der sich jemals damit auseinandergesetzt hat, was eine Bewertung, Beurteilung, Verurteilung mit einer Psyche tut. Also jetzt gar nicht mit dem Körper. Der Körper ist ja ein ich sage jetzt mal, ja, das ist dann so die letzte Reaktion, ne? Aber viel eher spielt sich das alles ja schon in der Psyche ab. Und diesen Druck aushalten zu müssen, das finde ich halt echt heftig.
Ja, ne? Auf jeden Fall.
Und ich hatte mir als, war das...
Ich hatte als Lehrperson hatte ich auch so Mühe damit, weil wir, also ich habe wie das Gefühl, ich war halt wirklich mehr, also ich war weniger ein Coach, also ich habe weniger als Coach fungiert, sondern halt einfach als Instrument, um die Heranwachsenden wie gesellschaftsfähig zu machen in, für das kapitalistische System, in das, in dem wir leben. Und es hat wieso zu wenig Platz für Individualismus gehabt und Zeit und einfach so ein bisschen Entspannung. Und so viele Kinder, also nicht nur in meiner Klasse damals, sondern allgemein, ich sehe einfach immer wieder so viele Kinder, die so unter Druck sind und sich halt auch vergleichen. Also es ist ein stetiger Konkurrenzkampf, egal ob, ja, in welchem Alter oder das Geschlecht, das spielt eigentlich gar nicht so eine Rolle. Aber bezeichnend ist es halt schon, dass Mädchen schon dieses Verhalten ausgeprägter haben, dieses Konkurrenzverhalten.
Also ist schon, das ist halt Wahnsinn.
Ja.
Es ist so erschreckend und... deshalb auch bewundernswert, dass vielleicht ist es aber auch ein Stück weit, weil du hast dann wahrscheinlich in deiner Followerschaft ja auch ganz viele Frauen, die sich dann dadurch ja auch motiviert und bestärkt fühlen. Ne? Es ist ja jetzt ja nicht, natürlich hört man oft die Negativstimmen lauter, aber die Positiven werden wahrscheinlich noch Überhang nehmen und genommen haben, dass du auch dran geblieben bist, weil ich finde halt einfach, es braucht halt so Menschen, die halt ganz bewusst Werte neu strukturieren. Und ich finde, und wenn wir uns jetzt auch männliche Influencer angucken, denke ich mir oft so, krass, ne? Also das sagt jetzt niemand was, dass der sich jetzt ein Produkt ans Gesicht hält. Dann ist es so. Oder das, na, also allein zu erkennen, ich meine, du weißt ja, ich habe ja früher sehr viel mit der Automobilbranche gearbeitet. Und was ich oft für Aussagen bekommen habe, so, ach was, bist du Pin-Up-Girl, bla 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 bla. Ne? Also es ging immer nur um meinen Körper. Es ging nie darum, so, na, oder am Beifahrersitz würdest du eine gute Figur machen. Wo ich halt immer gemerkt habe, so, ich wurde über die Jahre hinweg, ich meine, ich habe mit 24 mich selbstständig gemacht und mit 21 bin ich in diese Branche rein. Und umgeben war ich ausschließlich von alten, weißen, cis-Heteromännern. Und auch das habe ich ja erst in den letzten Monaten mit meiner Therapeutin so aufgearbeitet, was das für mich gemacht hat und was das im Endeffekt, weil ich höre ja oft von Männern, ne, dass die dann halt sagen, ich so, ja, Diana, du kannst dann nicht immer, du pauschalisierst immer. Und ich so, ja, Digi, safe. Aber ich habe keinen Bock und ich sehe mich auch nicht in der Verantwortung, jeden Satz anzuhängen, aber nicht alle Männer. Weil de facto ist mir noch nie ein Mann begegnet, der nicht gedacht hat, dass er über den Körper einer Frau urteilen darf. Und spätestens dann gehört er leider mit in den Topf. Na, und auch zu erfahren, das ist ja auch ganz spannend. Ich habe in 2 Wochen einen Workshop für so eine Vertriebsgruppe. Und da sind fast nur Männer drin. Und da geht es halt darum, ihnen beizubringen, was alles sexualisierte Gewalt ist, dass die halt eben auch schon mit Worten stattfindet. Es muss nicht zu dem Übergriff kommen. Übergriffe können halt eben auch durch Worte passieren. Mhm. Und auch da, und da würde ich jetzt zu unserem aktuellsten oder zu deinem aktuellsten Thema auch gerne einmal übergehen, weil ich finde, dass das ein so wichtiger Aspekt ist. Ich hatte gestern über weiß.de, die hatten auf Instagram ein Video geteilt und ich habe es halt gestern erst gesehen, was kostet es? Und jetzt Triggerwarnung für all die Personen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben. Wir werden jetzt da ein bisschen in die Tiefe gehen. Was kostet es, einen Vergewaltiger vor Gericht zu bringen? Und die hat das erklärt anhand ihres Erlebnisses, dass man, und das ist halt so das Thema in einem Rechtsstaat, es nicht nachweisen konnte. Und selbst wenn du es weißt, wenn dir die Beweise fehlen und die Beweislast nicht ausreichend ist, kannst du diese Person nicht anklagen. Bei ihr die Geschichte super komplex. Ich werde es auch auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Das Video sollte jede und jeder mal gesehen haben. Aber die erklärt da ganz gut, wie das funktioniert, wenn du weißt, das ist dein Vergewaltiger und du willst den jetzt vor Gericht bringen und du kannst es nicht beweisen, dann musst du in letzter Instanz vor den Europäischen Gerichtshof. Das geht aber in mehreren Schritten. Nämlich, du brauchst erst ein Klageerzwingungsverfahren, kostet 5.000 Euro.
Wow.
Dann brauchst du eine Verfassungsbeschwerde, die kostet 10.000 Euro. Und dann bringst du die Klage vor den Europäischen Gerichtshof und das kostet nochmal 10.000 Euro. Das bedeutet, du bezahlst 25.000 Euro, um der Person ins Gesicht zu gucken, von der du weißt, dass sie dir Schaden zugefügt hat, wo du es aber eventuell nicht beweisen kannst, weil zufälligerweise solche Spuren an einem weiblichen Körper nicht ewig bleiben, sondern halt eben in der Seele und nicht durch Fasern etc. pp. Ne? Und da fand ich das jetzt auch ganz spannend, deinen Weg zu beobachten, weil du bist diesen Weg gegangen und hast das ja jetzt angezeigt. Und ich möchte da gern das auf wenige Fragen beschränken. Aber ich fange mal da an. Was war für dich der positivste Aspekt dessen, dass du das gemacht hast?
Oh, der positivste. Es gab nicht viele positive Aspekte, weil es war echt nicht einfach. Aber ich denke halt einfach zu wissen, dass ich den Mut habe, gegen meinen Täter aufzustehen und Gerechtigkeit halt einzufordern, was nicht heißt, dass ich halt auch Gerechtigkeit erfahre. Und die Frage ist ja auch, was ist schon Gerechtigkeit nach einer solchen Tat? Muss man sich ja auch, muss jeder für sich selbst auch entscheiden. Aber es ist einfach zu wissen, dass man, wie soll ich sagen, dass man den Mut hat, trotz aller Widerstände, das einfach zu machen.
Geblieben. Weil, was ja auch immer ein Wahnsinn ist, und das hört man ja von so vielen, auch Frauen leider, ist ja nach wie vor so dieses Thema, dass du als Frau verantwortlich für deinen Schutz bist.
Ja.
Und eine Erklärung, die mir heute tatsächlich wirklich Schmerzen bereitet, war ja auch so meine Erfahrung zu wissen, ich habe mich in Situationen gebracht, weil beispielsweise Hausparty und ich war die Letzte, die noch geholfen hat aufzuräumen und dann war das irgendwann spät und man hat noch einen Drink getrunken und dann war ich die Letzte und dann dachte ich halt so, ja okay, jetzt bin ich ja selbst schuld, dass ich in dieser Situation bin. Und Jane Fonda hat in einem wundervollen Interview gesagt, und zwar ist wirklich Empfehlung von Herzen, man kann das auf sämtlichen Streaming-Plattformen sich angucken. Und zwar heißt das Feministinnen und was sie sich dabei dachten. Das ist so eine ganz tolle Dokumentation. Und da sagt sie so, ich habe erst sehr, sehr spät gelernt, dass Nein ein vollständiger Satz ist.
Da hat sie recht.
und das war wirklich für mich so ein Thema, wo ich mir dachte, krass, ne? Also ich dachte immer, genauso das, ne? Was habe ich an? Wie habe ich mich verhalten? Ja. Wann, zu welcher Uhrzeit war ich wo unterwegs? Wie viel habe ich getrunken? Weil ich mich immer in die Verantwortung genommen habe und nicht, dass es halt eben einen Aggressor gibt und einen Täter gibt. Und da komme ich ja auch gleich zu dem nächsten Punkt, nämlich die Begrifflichkeiten. Mhm. Ich finde ja auch, wir sprechen ja auch immer wieder davon, dass jemand ein Opfer ist. Mhm. Opfer von Gewalt, Opfer von diesem, Opfer von jenem. Mhm. Wo ich dann halt immer sage, so nee, ich finde, wir müssen diese Begrifflichkeiten ändern, weil niemand möchte Opfer sein. Ich gehe nicht zur Polizei und sage, ich bin Opfer geworden von, sondern ich bin eine Geschädigte und ich möchte auf Augenhöhe betrachtet werden. Oder ich bin eine Betroffene und ich möchte, dass man mich auf Augenhöhe betrachtet und nicht sofort Schublade auf, Opfer rein, Schublade zu.
Ja, genau.
Und wie waren denn da deine Erfahrungen? Was
also
so über diesen? Kannst du einmal kurz zum Einstieg sagen, wie lange jetzt dieser Prozess ging?
Also ist ja auch noch nicht abgeschlossen, weil jetzt, also ich habe im Januar 2020 angezeigt und Ende April ist es, also fast eineinhalb Jahre später, ist es dann zur Gerichtsverhandlung gekommen. Dazwischen hatten wir noch Einvernahmen und so, aber wegen Corona wurde halt alles ein bisschen verzögert und hinausgeschoben. Und es ist zu einem Schuldspruch gekommen, also er wurde schuldig gesprochen, aber sein Anwalt hat gerade am Ende der Verhandlung, ich war nicht mehr dabei, aber ich habe es so mitbekommen, Berufung angemeldet. Also sie werden sie wahrscheinlich das Urteil weiterziehen, deshalb ist jetzt eineinhalb Jahre offiziell, zweieinhalb Jahre seit der Tat, aber eineinhalb Jahre halt seit der Anzeige und es ist halt noch nicht vorbei. Es zieht sich noch bis nächstes Jahr oder vielleicht auch übernächstes Jahr.
Mhm.
Genau.
Aber du hattest jetzt zumindest in der ersten Instanz einen Schuldspruch erwirkt.
Ja, hatte ich eigentlich Erfolg. Wenn man das so sagen kann, ja. Genau.
Was ja auch wirklich dramatisch ist, ne? Wenn man bedenkt, dass ja die Spuren ja auf so vielen Ebenen stattfinden und jetzt nicht immer unbedingt körperlich sein müssen. Mhm. Und dass man dann trotzdem diese Prozedur halt ertragen muss. Und ich habe halt auch ein paar Kommentare gelesen, auch in der Zeit, wo du da halt dazu gepostet hast und veröffentlicht hast, wo ich mir halt dachte, das war ja jetzt vor einem Monat, kommt das hin ungefähr? Ja. Und ich hatte, ich bin ja Österreicherin, einen Beitrag gelesen, es kam wieder zu einem Frauenmord und da stand riesengroß wieder Beziehungsdrama drauf.
Ja, ich bin allergisch gegen sowas.
Genau. Und wo ich mir dann halt wieder dachte, wie schlimm ist das, dass wir im Jahr 2021 nicht gelernt haben, von dem zu sprechen, was es ist, nämlich dass diese Frauen Geschädigte sind, dass sie vergewaltigt wurden, dass wir hier von Nötigung sprechen und in letzter Instanz tragischerweise viel zu oft von Femiziden. Mhm. Und ich hatte dann deinen Post genommen und hatte da halt eben geschrieben und meintest du, Leute, ihr müsst das endlich mal richtig betiteln, worum es hier geht, damit wir in der Lage sind, darüber auf Augenhöhe zu sprechen, damit das auch wirklich mal ernst genommen wird. Und dann schrieb eine Frau dazu, ja, was ist denn eigentlich ein Femizid? Und ich war dann so, wow, krass. Also, ne, und ich meine, wie oft lesen wir noch von Ehrenmorden? Mhm. Ich meine,
das ist alles Femizide.
Das ist unbelievable. Mhm. Und dann wollen wir drüber sprechen, warum Frauen oder Menschen aus der LGBTQI-Community oder Trans-People, warum die benachteiligt sind, weil sie sich ja auch oft gar nicht trauen, beruflich sichtbar zu sein. Mhm. So. Und weil sie sich halt nicht trauen, sich Situationen zu stellen oder dass sie dann halt sagen, so ja, okay, gut, dann möchte ich jetzt nur Lehrerin sein und lass die öffentliche Person weg, weil damit mache ich mich zu angreifbar und Ich kann es nicht nachvollziehen, ich kann nicht verstehen.
Es ist halt auch mega schade, weil wenn man die Menschen nicht sein lässt, wie sie sind, dann, und dann lassen sich halt viele Menschen einschränken und können nicht so ihre Glaubenssätze eigentlich leben, die sie kennen und die sie verinnerlicht haben, und leben gegen ihre Prinzipien. Und das tut halt einfach auch nicht gut. Also war ja auch bei mir so. Ich habe dann in den letzten Jahren immer auch weniger gepostet, weniger geschrieben, weniger, also ich wurde halt immer leiser. Meine Stimme ist halt allmählich leiser geworden und es hat sich nicht gut angefühlt, aber ich habe mich halt einfach nicht mehr so getraut, so unterwegs zu sein, wie es vorher war. Weißt du, ich meine? Und es ist so schade, weil ich bin nur eine von ganz vielen und nicht mal so stark, also schon stark davon betroffen, aber es gibt einfach noch mehr Menschen, die richtig marginalisiert sind, die richtig diskriminiert werden, und ja, nicht jeder hat den Mut, ständig hinzustehen und für sich selbst einzustehen. Das lernen wir ja auch nirgendwo.
Ja, ja. Ich meine, wir lernen das in der Schule, wer welche Rolle zu übernehmen hat und welche Rollenbilder uns oft aufgezwängt werden, anstatt einfach zu sagen, so. Ich meine, gestern war der 17. Mai, das ist ja der Tag,
der Visibilität. In
1990, genau, 1990, das war das erst, dass Homosexualität, Trans und Bi-Persons und auch Interpersonen nicht mehr als mental krank abgestempelt wurden. Und wenn wir noch ein paar Jahre zurückgehen und gucken, okay, wie lange dürfen Frauen wählen, wie lange dürfen, also wann hat man aufgehört, Frauen mit einer Lobotomie zu behandeln oder gegen Hysterie oder unter Drogen zu setzen, damit sie in einem System funktionieren. Das ist halt einfach, das ist echt ein Wahnsinn. Und das Ding ist halt, und das merke ich bei so vielen Frauen, mit denen ich arbeite, sie hatten halt auch Mütter. Und diese Mütter wollten jetzt nicht per se schaden, sondern oft eher schützen und haben eher beigebracht, so sei leise, fall nicht zu sehr auf, pass auf dich auf, weil sie halt wollten, dass dir halt nichts zustößt. Und das finde ich halt so schade, weil oft wird halt Jungs quasi mit dem Penis mit in die Wiege gelegt, dass sie jetzt ein Zepter in der Hand haben, mit dem sie die Welt regieren können. Ja, ist
wirklich so.
Und als Frau wird dir halt erklärt, so sei hübsch, möglichst hübsch bitte.
Angepasst.
Klug ist egal und angepasst.
Genau.
So. Und weil je klüger du bist, desto schwieriger wirst du es haben, wenn du anfängst zu hinterfragen. Und
traurig.
Ich kann an der Stelle auch noch deinen Podcast empfehlen. Ich habe die erste Folge habe ich gehört, die zweite Folge habe ich gesehen, ging gestern, glaube ich, online. Möchtest du noch was über deinen Podcast erzählen, damit die ZuhörerInnen wissen, wo sie dich finden und was sie da zu hören bekommen?
Sehr gerne. Also, es heißt ja Die Lehrerin im Bikini. Habe ich bewusst so gewählt, weil mich diese Zeit so geprägt hat. Und da geht es jetzt in erster Linie oder in den Anfängen vor allem um das Thema der sexualisierten Gewalt. Also zuerst war es ein bisschen mehr ein Vorstellen, ein Quatschen und Philosophieren. Aber jetzt wird es dann vermehrt um sexualisierte Gewalt gehen, wo man sich Hilfe holen kann. Wir werden aber auch über das Phänomen des Freezings reden mit einem Experten. Ganz viele Sachen, Opferhilfestelle und. Und dann in einem weiteren Schritt dann würde ich gerne das Thema Schwangerschaft, Mutter sein, aber auch Kinderwunsch, unerfüllten Kinderwunsch dann thematisieren. Genau.
Danke. Ja, das wissen jetzt, wir haben das jetzt ja zum Einstieg gar nicht gesagt. Ich sehe es ja, dass dein Bauch wächst, dass da ein neues Leben
heranwächst. Eine große Kugel.
Was mich unglaublich für dich freut. Für euch, nicht nur für dich, auch für euch, unbekannterweise. Ich bin total dankbar dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Und hier jetzt auch mit mir gesprochen hast. Und weil ja, auch wenn wir uns schon so lange kennen, wir hören und sehen uns ja jetzt ja auch nicht so häufig, ja. Eher dann zufällig, genau. Wie vor ein paar Jahren in Paris, genau. Dann so, ach guck, wir kennen uns.
Genau.
Und wollte mich aber auch für die gesamte Community bedanken, weil ich finde, diesen Weg zu gehen, diesen öffentlichen Weg zu gehen, bewusst zu sagen, so okay, ich bin bereit, all das, was mir passiert an öffentlicher Diskriminierung, mhm. Ich bin bereit, das auszuhalten, um anderen Frauen und geschädigten Personen halt eine Stimme zu geben und einen Raum zu geben. Ne? Mhm. Und das finde ich unglaublich wichtig, dass du das tust. Und deshalb riesen Dank für deine Zeit.
Ja, danke dir, dass du mir die Plattform gegeben hast. War sehr, sehr spannend, mit dir zu reden.
Hast du noch etwas, was du gerne sagen möchtest? Etwas, was du noch auf die letzten 5 Minuten gerne loswerden möchtest?
Ja, so spontan fällt mir eigentlich nur dazu ein, dass ich halt wirklich Menschen dazu ermutigen möchte, sich selbst zu sein und den gesellschaftlichen Normen zu trotzen, aber halt auch wie darin nicht zu strikt oder zu streng zu sein, weil manchmal muss man sich auch selber schützen und tut ja auch gut. Also so eine Balance zu finden und den Weg zu finden, sich selbst zu sein, das dauert manchmal ein bisschen und es ist okay und es ist normal. Ja, ich wünsche mir einfach, dass man mehr isst und weniger gefällt. Das ist so.
Das ist ein sehr schöner Satz.
Mehr sein, weniger gefallen. Ja. Gefällt mir auch.
Ja, das ist absolut. Ne?
Ja.
Also, ja. Wow. Oh, ich bin total, ich bin, mein Herz ist so richtig warm. Also, ich sage riesen Dank. Danke, dass du meine Gästin warst. Danke, dass du es so offen und ehrlich beantwortet hast. Und ich freue mich auf die nächsten Jahre, die wir uns virtuell begleiten werden.
Genau.
Und ja, ich wünsche dir alles Glück der Welt.
Danke, das wünsche ich dir auch.
Und des Universums und der Sonne und des Monds und aller Sterne.
Das ganze Sternensystem. Ja, das wünsche ich dir auch.
So, nun bin ich nochmal zurück und bedanke mich jetzt auch bei dir für das Zuhören, für das Aufmerksamsein, für gemeinsam Raum schaffen. Für mich persönlich hat das Gespräch mit Morena auch tatsächlich nochmal sehr nachgehallt, weil es wiedergibt, wie häufig Frauen und auch marginalisierte Personen so Alltagsdiskriminierung erfahren durch Menschen, die glauben, einfach ihre Meinung kundtun zu dürfen. Und ich sage das immer wieder, es gibt für mich so ein paar Regeln, die ich den Leuten immer wieder mit auf den Weg gebe. Das eine ist, ja, wir dürfen alle unsere Meinung äußern. Und manchmal muss ich dazu sagen, so leider dürfen wir das. Leider bleibt sehr häufig die Meinung ungestraft, weil viele Personen, die einfach nur ihre Meinung äußern wollen, urteilen, verurteilen oder beurteilen und nehmen bewusst den Kauf, mit ihrer Meinung andere Personen zu verletzen. Und da bin ich ganz klar der Meinung, wenn deine Meinungsäußerung jemanden verletzen könnte, dann frag dich, ob sie wirklich unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit ausgesprochen werden muss. Und ja, damit möchte ich dich auch jetzt nur noch einladen. Am 9.6. ist mein erstes Webinar. Das wird abends stattfinden. Ich werde über die Idee von Feminist Thinking sprechen. Ich werde Impulse zum Personal Branding geben. Und ja, ich freue mich. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast empfiehlst, wenn du ihn teilst, wenn du auch andere Personen einlädst, diesen Podcast zu hören. Und ja, wenn du mit mir oder mit Morena in den Austausch trittst, in den Shownotes findest du alles, was jetzt heute besprochen wurde, alle Links. Und ich sage danke, danke für dein Vertrauen und wünsche dir eine wundervolle Zeit, weil wir dürfen alle gemeinsam FeministInnen sein und sichtbar.